ein bisschen geblendet von... Ja, da hinten ist, glaube ich, eine Wortmeldung.
Christoph Schellner-Brunner, Amt der Vorarlberger Landesregierung. Nur zwei Anmerkungen. Und zwar, das ist vorher ganz kurz gefallen, dass gewisse Länder nicht mehr die UNRWA unterstützen, also das Hilfswerk in Gaza, beziehungsweise wieso Österreich gegen die Deklaration gestimmt hat. Und nur ganz kurz als Anmerkung, weil ich glaube, das ist interessant, 12 Personen vom UN-Hilfswerk haben sich ja aktiv beteiligt an dem Massaker in Israel und natürlich dadurch haben jetzt bestimmte Länder gesagt, jetzt zahlen sie nicht mehr weiter. Das ist natürlich katastrophal für die Bevölkerung in Gaza, weil es relativ wichtig war. Und Österreich hat die Deklaration quasi bei der UN nicht mitgezeichnet, weil das Massaker der Hamas nicht erwähnt wurde. Natürlich hätte man einen anderen Schritt gehen können, so wie Deutschland sich quasi enthalten der Stimme, was ich auch besser gefunden hätte, aber das wollte ich nur mal anmerken.
Also, ich würde gerne dazu... dass ein neutrales Land bei einer UN-Abstimmung zu einer humanitären Feuerpause dagegen stimmt, hat Auswirkungen auf die demokratische Basis dieses neutrale Land und nicht mit Israel-Palästina zu tun. Und das ist etwas, was ich Ihnen mit auf den Weg geben will. Ja? Es ist interessant, die Erklärungen, die immer gegeben werden, weil man hat das immer im Hinblick auf den anderen. Aber man schaut nicht, was heißt das eigentlich für unsere eigene demokratische Basis. Und das war nur eine humanitäre Feuerpause. Ein Land, das zu Kreisgezeit versucht hat, eigentlich einem Gespräch herbeizuführen. Wir waren schon mal woanders. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite, wenn Sie schon über die UNRWA sprechen, dann würde ich Sie bitten, dass Sie sagen, es gibt nicht 12 Leute, die sich beteiligt haben, sondern Israel behauptet, es gibt 12, wovon 2 tot sind. Bei einer Mitarbeiterzahl von 13.000 Menschen in Gaza und 30.000 in Palästina. Und wenn wir das jetzt als Maßstab einnehmen wollen, dass jemand, der Gewaltakt tut, dass die Organisation dafür den Kopf hinhalten will, dann gnade uns Gott. Dann will ich schauen, was es heißt hier, wenn Flüchtlingsheime angezündet werden, ob dann alle bitte dann genommen werden und die Organisationen boykottiert werden, ihnen das Geld gekappt wird. Wenn Femizide geschehen und so weiter. Jedes Leid ist einzigartig. Und ich glaube, das ist in der Debatte bis jetzt sowieso noch nicht. Aber es gibt eine, also es wurden 150 UNRWA-Mitarbeiter getötet durch israelische Gewalt. Wieso hat man bitte das Geld da nicht gestoppt? Und deshalb die Gleichwertigkeit. Es gibt eine absurde Debatte da draußen. Und die Israelis und die Palästinenser brauchen wirklich nicht jemand in der Debatte noch, der meint, man ist gerechter und ethischer in der Umgang mit den Debatten. Und deshalb, ich denke, Österreich wäre gut beraten, über viele der Themen nachzudenken, wir als ÖsterreicherInnen hier in dem Raum und auch die anderen. Danke. Wenn heute Leute, und das ist mein letzter Wort, wenn heute, zu jetzt, zu dieser Frage, wenn heute, Sie merken, jetzt tau ich auf. Wenn heute Leute, und das ist, was Hanno vorher angesagt hat, als er gesagt hat, der Eisschicht ist so dünn. Wenn Leute, die eigentlich ideologisch eher in der antisemitischen Ecke historisch waren und noch zum Teil sind, heute nur noch von importierten Antisemitismus reden, dann ist etwas schief gegangen. Und zwar brutal schief.
Gut, danke. Der Hanna wollte auch noch darauf replizieren, glaube ich.
Ja, ich meine, das UNRWA-Thema ist natürlich ein bisschen ein Scheinkonflikt. Also wenn man schauen würde, wie viele Mitarbeiter von irgendwelchen Hilfsorganisationen in Afghanistan zu irgendeinem Zeitpunkt X irgendwas mit den Taliban zu tun hatten oder Schlimmeres, wird man auch auf irgendwelche Leute kommen. Wie gesagt, es sind irgendwie 13.000 Leute im Gazastreifen und natürlich werden die irgendwie ideologisch auch gescannt und man guckt, was das für Leute sind, aber kontrollier mal 13.000 Mitarbeiter. Also ich gehe davon aus, dass die Anschuldigung Israels durchaus stimmen kann, aber es ist die Frage, was das überhaupt bedeutet. Das Entscheidende ist, dahinter verbirgt sich ein ganz anderer Konflikt und das ist einer, über den man tatsächlich längerfristig reden muss. Längerfristig, weil im Moment kann niemand den Job der UNRWA übernehmen. Also das ist einfach, wenn man die jetzt sozusagen lahmlegt, dann ist die nächste Totalkatastrophe humanitär.
Bleibt ihr dort doch Schulen und...
Ja, aber Essen, die Wasserversorgung, kann man alles aufzählen. Das ist natürlich, worum es eigentlich geht bei der UNRWA, ist, dass die UNRWA tatsächlich eine Rolle spielt in der ganzen Geschichte des Konflikts, über die man irgendwann reden muss. Weil es tatsächlich so ist, dass es ja nicht nur mittlerweile in der Region zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer eigentlich gleich viele arabisch-palästinenser gibt und jüdische Israelis und palästinensische Israelis. Das heißt, allein schon das ist sozusagen etwas, was man irgendwie lösen muss, wie das funktionieren kann. Aber die UNRWA hält seit... Wie viele Jahre sind das jetzt her? 75, noch ein bisschen mehr. 76 Jahre, die palästinensischen Flüchtlinge in diesem Status von Flüchtlingen und damit eben auch als für ihr eigenes Handeln nicht wirklich verantwortliche Menschen fest. Und das natürlich auch in einer unseligen quasi Partnerschaft mit verschiedenen arabischen Staaten, die auf jeden Fall nicht wollten, dass Palästinenser bei ihnen einfach Staatsbürger werden oder einwandern und dort irgendwann mal Rechte bekommen. Jordanien ist ein eigener Fall, aber das ist jetzt wirklich viel zu kompliziert. Aber die UNRWA spielt eine problematische Rolle. Darüber muss man irgendwann reden. Aber nicht es benutzen in der jetzigen Situation. Und natürlich vor allem kann es nicht darum gehen, sie abzuschaffen, sondern es gibt bestimmte kritische Fragen, die man ihr stellen muss. Und die muss auch von Palästinensern gestellt werden. Also das ist jetzt auch ein Thema, das durchaus unter Palästinensern lebhaft diskutiert wird. Ob das sozusagen langfristig wirklich funktionieren kann. Viele Millionen Palästinenser, die als Flüchtlinge im Libanon, in Syrien, in Jordanien, irgendwo in der Welt leben, immer in diesem quasi Zustand der Staatenlosigkeit zu halten.
Aber das ist nicht die Aufgabe von UNRWA. Also UNRWA betreut sie.
Nee.
Entschuldigung. Ja, UNRWA, also ich glaube, ich werde differenzieren, dass, also ich stimme dir zu in dem Punkt, dass die Zukunft der Menschen, die 48 vertrieben wurden während der Nakba, gelöst werden muss, damit die Arbeit der UNRWA dann nicht mehr also gebraucht wird. Aber das ist eine rechtliche Frage. Wir schaffen es nicht mal, die Besatzung zu beenden. Wie wir es schaffen können, über die Zukunft der Geflüchteten und Vertriebenen von 48, das wird noch lange dauern, aber vielleicht irren wir uns beide und morgen gibt es Gescheite, die das Problem lösen.
Ja, vielleicht nur als Erklärung dazu, also dieser Flüchtlingsstatus der 1948 Vertriebenen oder Geflüchteten vererbt sich und es wurden damit sozusagen im Laufe der Generationen immer mehr palästinensische Flüchtlinge statt weniger. Und das hat natürlich auch mit dem Staatsbürgerschaftsrecht der Staaten zu tun, in die sie geflüchtet sind, weniger als mit der UNRWA selbst. Ja. Aber ich kenne selbst Palästinenser im Irak zum Beispiel, deren Großvater aus Haifa stammt, ja, und der hat mir mal beim Wandern, wir waren gemeinsam am Berg, gesagt, ich rede irakisches Arabisch und nicht palästinensisches, ich bin in Bagdad geboren, ich wäre am liebsten Iraker, aber... ich werde es nicht, ja, sozusagen. Also dass man da auch diese arabischen Staaten adressieren muss.
Muss man in die Pflicht nehmen, weil die haben ein Interesse daran gehabt, den Konflikt zu
Ich will einfach nur schildern, dass wir, also von welcher Personengruppe wir hier reden, dass wir hier sozusagen von Personen reden, die, teilweise schon die Urenkel der 1948 Vertriebenen sind und im Libanon oder in Syrien oder eben im Irak immer noch staatenlos sind. Und viele von denen gibt es auch im Übrigen in Vorarlberg, ja, weil unter den syrischen Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind, auch viele Palästinenser gekommen sind, die in Österreich als Staatenlose registriert worden sind, weil Österreicher auch den Staat Palästina nicht anerkannt, dass aus österreichischer Perspektive sind die auch nicht palästinensische Bürger, sondern tatsächlich Staatenlose.
Ich wollte noch schnell was ergänzen, generell zur humanitären Hilfe oder zur medizinischer Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten oder auch in Regimen. Es ist unumgänglich, dass wir da mit Terrorgruppen nicht in Kontakt kommen. Das ist einfach nicht möglich. Und von einer staatlichen, also das heißt jetzt nicht, dass jetzt Leute bei uns arbeiten, aber du hast immer wieder Kontakt mit Terrorgruppen und Terrorgruppen greifen einfach auf das über. Und wir müssen uns da, gerade bei dieser Diskussion über UNRWA, müssen wir uns halt auch vor Augen halten, humanitäre Hilfe ist richtig und wichtig in Afghanistan mit den Taliban. Wir machen auch humanitäre Hilfe noch in Syrien. Assad hat, glaube ich, wie viel? 300.000 Menschen bei Giftgas. Und das wäre natürlich alles falsch zu sagen. Wir stellen die jetzt alle unter Kollektivstrafe, weil da jemand drüber steht, der halt nicht unseren Werten entspricht. Dahinter stehen immer Menschen. Und die Menschen, denen ist immer zu helfen. Und ob das jetzt ein guter oder ein böser Mensch ist, das ist in dem Fall, wo es um humanitäre Hilfe geht, wo es um Hunger geht oder um medizinische Hilfe, vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht. Darüber kann man sich später Gedanken machen. In dem Moment heißt es nur eins, Leben retten, Leid retten. Alles andere ist eine falsche Debatte. Und zu Österreich und zu all diesen westlichen Staaten, ich glaube, es ist gestern erst ein Bericht rausgekommen, diese Anschuldigungen, ich sage jetzt einmal so, es ist wahrscheinlich, dass das natürlich mit der Hamas verstrickt ist, tatsächlich ist das Dossier noch nicht einmal übermittelt worden. Und das ist für mich schockierend, dass Nationalstaaten aufgrund von Medienberichten entscheiden, ob sie Hilfe weitermachen oder nicht weitermachen. Das ist für uns ein Signal, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, wie hier Politik gemacht wird generell.
Okay, danke. Ich würde jetzt einmal vorschlagen, dass wir im Hinblick auf die Zeit zwei, drei Wortmeldungen zusammenfassen und dann noch einmal vom Podium replizieren. Also bitte um Wortmeldungen. Ja? Ah, wo ist noch? Hier auch noch wer, ja?
Grüß Gott, Charlotte Alexander. Ich hätte nur eine Frage. Also, Sie sind jetzt ja faktisch Feinde, können hier aber kritisch miteinander hitzig Palästinenser und Israeli. Oder, also es sind ja faktisch Feinde, können hier aber kritisch, hitzig miteinander diskutieren. Und das, was mir irgendwie fehlt, auch bei der ganzen Berichterstattung, da gibt es jetzt Feinde, die Krieg miteinander führen, aber gibt es auch Leute, die da unten reden und über faktisch auf intellektuellen Basis eine Lösung suchen? Oder gibt es wirklich nur noch Feinde?
Danke. Die zweite Wortmeldung war hier vorne. Gibt es noch eine dritte? Ja, die Elisabeth in der Mitte. Kommt schon.
Danke, Oliver Mössinger in Dornbirn. Ich habe schon mehrfach schon die Rolle von Österreich angesprochen worden, die Regierung ist angesprochen, der Kanzler ist angesprochen, ich möchte auch den Vizekanzler ansprechen. Es ist mir einfach nicht nachvollziehbar und ich schäme mich als Österreicher auch in der Positionierung von Österreich in dieser Rolle, wie man sich, wie auch immer verortet, aber wenn man sich dann gegen Waffenstillstand ausspricht und gegen Waffenstillstandsverhandlungen, da hört bei mir alles auf von Verständnis und auch keine Solidarität in irgendeine Richtung. Und welche Rolle kann Österreich einnehmen und welche Rolle kann auch die Zivilbevölkerung in Österreich einnehmen, ohne permanent diesen Polarisierungszurufen zu sein, sondern einfach einer grundsätzlichen Haltung, Menschen sollen miteinander leben in Frieden. Und das muss gewährleistet werden. Vielleicht gibt es da auch noch eine Rückmeldung, Antwort. Ich weiß, es gibt keine Antwort, aber eine Meldung, ja.
Danke. Die Elisabeth da in der Mitte war noch.
Elisabeth Allgäuer-Hackl, danke für die Positionen und Wortmeldungen, die mich sehr beeindrucken. Ich hätte ganz viele Fragen, vielleicht nur eine davon, ein oder zwei. Die erste Aufgabe, die ich sehe, um Dinge zu entgiften, ist, jede sogenannte Information zuerst einmal kritisch anzuschauen, zu überlegen, zu schauen, wo gibt es andere Meinungen, wo gibt es andere Informationen. Da wäre ich eigentlich froh um Tipps. Ja, wie komme ich zu brauchbareren Informationen? Le Monde Diplomatique ist zum Beispiel eine tolle Quelle, aber da gibt es wahrscheinlich andere. Und die zweite Frage eigentlich ist, wenn wir schon uns überlegen, wie entgiften wir die Debatte, würde es helfen, statt von Israel und Palästina und Österreich zu reden, also zum Beispiel bei Israel auch zu unterscheiden, hilft es, wenn ich in der Debatte unterscheide zwischen der Regierung und der Gesellschaft? Oder wie ist die Gesellschaft gestrickt? Ist die wirklich, also wer sitzt in der Regierung, wer sitzt in der Gesellschaft, wer sitzt jetzt an der Front und verliert sein Leben auch in Israel? Sind das die, die in der Regierung sitzen und entscheiden? Oder die, die im Militär oben sitzen und entscheiden? Oder ist das, sind das wieder nur so, ich weiß nicht, Annahmen, Vermutungen, Bilder, die man halt so hat?
Gut, wer von euch drei möchte auf welche der drei Fragen etwas sagen? Hanno? Viola?
Okay, dann beginne ich. Also ich glaube, weder in Israel noch in Österreich ist die Regierung deckungsgleich mit der Bevölkerung, Gott sei Dank. Es ist vielfältige Stimmen auch in der Bevölkerung und in den Regierungen. Und deshalb, ich habe vor 20 Jahren einen Text geschrieben über Querschnittssolidarität. Ich glaube, das, was notwendig ist, ist erstmal bei der eigenen Haltung zu vielen der Themen, die wir heute besprechen. Frieden, Gerechtigkeit, Würde für alle. Und wenn Sie Ihre Haltung wissen, dann haben Sie Verbündete, und zwar sowohl in Österreich wie auch in Palästina und in Israel. Und wenn Sie für Menschenverachtung sind, würden Sie auch auf allen Seiten genauso Gleichgesinnten finden. Ja? Das ist wichtig, ja? Weil das ist ein Teil des Ganzen. Für mich ist das wichtig zu sagen, für mich ist eine der vielleicht stärksten Hoffnungszeichen der letzten Zeit der enorme Einsatz vieler jüdischer Menschen weltweit für ein Ende des Krieges, für eine Waffenruhe, für eine permanente Waffenruhe. Es haben jüdische Menschen in Chicago den Senat angestürmt, darunter 37 Rabbiner. Sie haben Grand Station eingenommen und viele andere, während eben in vielen arabischen Ländern das nicht der Fall war. Ja? Und deshalb, wenn die Haltung der Maß ist, dann erkennt man, dass das ganz anders verläuft. Und deshalb in Israel wie in Palästina gibt es vielfältige Stimmen. Von rechts, von ganz rechts bis ganz links, von welchen, die dem anderen missachten, unabhängig, ob er Israelis oder Palästinenser ist. Weil wer den anderen missachtet und die Würde der anderen abspricht, es beginnt bei dem anderen, es endet nie dort. Und das wissen wir auch von der Geschichte. Ja? Und deshalb, es gibt sehr viele Gruppen, die miteinander sprechen. Ich glaube, das Problem ist, dass die mediale Wahrnehmung nur auf jene fokussiert, die das entweder oder propagiert haben und die nicht miteinander reden können. Egal, ob es jetzt Standing Together, und die gibt es nicht nur innerhalb Israel, sondern es gibt es auch in Wien, ich weiß nicht, in Vorarlberg. Es gibt Menschen, die auch jenseits allen ethnischen, religiösen, kulturellen Identitäten erkennen, dass es nur darum geht zu erkennen, die Würde der Menschen ist unantastbar und die gilt für mich wie auch für Sie. Und deshalb führt kein Weg darüber hinweg, außer nach Lösungen zu suchen, dass der Krieg beendet wird und alle Menschen in Frieden und Würde leben können. ohne Angst zu haben, egal ob auf der einen oder auf der anderen Seite. Was Seiten angeht, da würde ich Ihnen sagen, schauen Sie, es gibt sehr viele. Also Haaretz hat Hanno schon angesprochen, als eine jüdisch-israelische linke Zeitung, Tageszeitung, die man lesen kann. Das ist nicht immer zugänglich, beziehungsweise man muss einen Euro, glaube ich, oder so. Sie können Democracy Now! Auf Englisch, da gibt es sehr viele von Israelis und Palästinenser. Es gibt das Magazin 972. Es gibt so viele. Übrigens, wo Sie jüdische, christliche, muslimische, israelische und palästinensische Stimmen finden, die einen anderen, die eine andere Narrative zu erzählen haben, als das, was die Medien uns präsentieren. Aber die kommen nicht in den Medien durch, weil sie, they don't sell. Aber genau, das kritisch, es geht um mündige Bürgerinnen, nicht nur hier, sondern auch dort. Und deshalb ist wichtig, dass man kritisch ist, auch was sie von uns hören. Sie sollen keine Kopien von uns werden, um Gottes Willen.
Also das Einzige, was man weiß, ist, dass man TikTok und Instagram auf jeden Fall eher meiden sollte. Außer um es sich mal anzugucken, wie viel verrückte Polarisierung unterwegs ist, von beiden Seiten, mit auch interessanten, schrägen Seiten. Also es gab auch so eine ganze Reihe von Hamas-Propaganda-Videos, in denen plötzlich zu sehen war, dass der Gazastreifen vor dem 7. Oktober eigentlich ein Paradies war, was natürlich auch Quatsch ist. Aber plötzlich, das gibt es auch. Also es gibt die verrücktesten Propaganda-Videos. Das Problem ist, dass viele junge Menschen tatsächlich 4 Stunden am Tag damit zubringen. Und mit denen versuchen wir in diesen Workshops zu arbeiten und das ist sehr spannend, weil man nämlich auch merkt, dass die selber langsam unzufrieden werden mit dem, was man ihnen da auftischt und sie eigentlich ganz andere Informationen und seriöse Diskussionen, aber auch eine Offenheit in der Diskussion eigentlich gerne hätten und sie, Entschuldigung, sie sind sicherlich auch Lehrerinnen im Raum, von ihren Lehrkräften häufig da nicht ganz informiert und abgeholt werden können, weil da einfach oft eine Basis fehlt, wirklich an Verständnis dieses so super und komplizierten Konflikts. Übrigens nur die Frage, gibt es Gruppen? Standing Together hat in den letzten Wochen und Monaten 5000 neue Mitglieder. Es gibt regelmäßig jedes Jahr eine gemeinsame Trauerfeier von israelischen und palästinensischen, israelisch-palästinensischen, aber auch palästinensischen, also das ist ja kompliziert, weil es Palästinenser in der Westbank gibt und Palästinenser mit israelischem Pass, die zum Teil durchaus eine israelische Identität auch haben für sich. Die gemeinsam der Toten trauern, das machen die jedes Jahr mit großer Beteiligung eigentlich vor dem eigentlichen nationalen Gedenktag der Helden und Opfer. Es gibt solche Ansätze. Man muss aber dazu sagen, das ist in der israelischen Gesellschaft eine Minderheit. Und etwas, was man ganz häufig nicht...
Ist mein Eindruck falsch, dass diese Minderheit tendenziell aber eher kleiner geworden ist? Also ich habe den Eindruck, aber das ist eher ein Eindruck von den jüdischen Communities in Europa, dass nach dem 7. Oktober... Personen, die ich immer für sehr dialogorientiert gehalten habe, plötzlich sehr verhärtete Positionen.
Aber das ist doch, also ich meine, der 7. Oktober war ein tief sitzender Schock. Das muss man einfach mal auch anerkennen. Und der hat nicht dazu beigetragen, dass Menschen differenzierter und vernünftiger geworden sind. Das hat es nicht. Und das war auch das Ziel, dass es das nicht hat. Übrigens nur, ich meine, Standing Together macht regelmäßig Demo, also gemeinsames Gedenken, keine Demo, man läuft nicht mit Fahnen durch die Stadt, Mahnwache in Wien, da könnten sich einfach mal mehr Leute beteiligen. In Innsbruck gab es das jetzt auch vor 2 Wochen ungefähr, gab es auch Standing Together. Ich weiß, dass es ein paar Menschen in Vorarlberg gibt, die offenbar darüber auch nachdenken. Ich warte noch auf mehr, dass das mal einen Fuß fasst. Es gibt das. Etwas, was man völlig vergisst in dieser ganzen Diskussion, ist, dass die jüdisch-israelische Gesellschaft wahnsinnig segregiert ist. Das ist ja eine Gesellschaft von Menschen aus aller Welt, die da irgendwie sehr unterschiedliche Identitätsentwürfe mitgebracht haben. Und es gibt eine riesige Gruppe von Menschen in Israel, über die man wenig hier redet, die tatsächlich die extremen Kräfte in dieser Regierung trägt. Und die haben auch einen Grund dafür. Leider haben sie einen Grund dafür. Das sind Juden aus der arabischen Welt. Die sind vertrieben worden, auch das gab es in mich, sind auch vertrieben worden aus arabischen Ländern. Sie sind zum Teil auch von der israelischen Politik quasi geholt worden. Sehr komplizierte Geschichte. Aber sie wissen, dass sie in der Regel nicht zurückkehren können. Und in vielen dieser TikTok-Movies wird immer so getan, als ob die Juden können ja wieder zurückgehen. Sie können ja wieder nach Hause, nach Frankfurt und Wien und Paris und wo sie herkommen, ist ja wunderschön dort. Die irakischen Juden, die ägyptischen Juden, die tunesischen Juden, die algerischen Juden, die libyschen Juden, auch die iranischen, Marokko ist ein bisschen eine Ausnahme, die können nicht einfach zurückgehen. Also ich meine, und die kämpfen um dieses Land, weil sie nicht zurückkehren können woanders hin. Und deswegen sind sie auch zum Teil fanatisch und stützen die Politiker, die ihnen die Perspektive gibt. Und unter denen gibt es natürlich einige, die sehr positiv ihre arabische jüdische Identität neu entdecken. Aber das ist auch eine kleine Minderheit unter denen.
Aber Hanno, da muss ich dich, Entschuldigung, da muss ich einhaken, weil ich glaube, das wäre Unrecht, nur sozusagen der Misrachi-Juden das anzuheizen.
Das will ich, das will ich gar nicht tun. Es ist nur eine Gruppe, über die man gar nicht redet.
Völlig säkulare, russische...
Das ist ein eigenes
oder,
Thema.
Genau.
Das wäre das nächste Thema.
Die radikalsten Siedler in Hebron sind aus den USA, New Jersey.
Ja. Ja, die haben auch immer noch ihren Pass und können jederzeit weg, wenn es zu heiß ist.
Radikales Gedankengut hat keine ethnische oder religiöse oder was auch immer. Ja? Aber eben Menschen, und tatsächlich, deshalb ist es wichtig auch, dass wir erkennen, ich glaube nicht, dass der Mensch als radikal vom Mutterleib zur Welt kommt. Das ist die Sozialisation und etwas ist in der Biografie passiert. Und wir müssen diese Menschen abholen und das ist eine Bildungsarbeit. Und Leid ist immer einzigartig und Leid ist nie eine Moralschule. Niemand, der Unrecht erlebt hat, wird zu einem besseren Mensch.
Ja, das ist, glaube ich,
das ist eine Keule, weder auf dem 7. noch auf Gaza. Ja. Wir werden nicht zu besseren Menschen werden, leider nicht. Ja. Aber wir dürfen nicht aufgeben, dass wir um jede Seele kämpfen müssen. Ich bin ja Theologin.
Ja. Gut, danke. Magst du noch zu einem der aufgeworfenen Fragen etwas sagen?
Ja, also zu den Medien, die man jetzt am besten konsumieren könnte, zu den Social Media, der Hanno hat das, glaube ich, ist wichtig angesprochen. Es ist ganz, ganz wichtig, in solchen Situationen schaltet das Autoplay aus bei den Videos. Gewinnt es an Abstand, das ist ein extrem toxisches. Es gibt Menschen wie ich, wir müssen uns eh durchwühlen. Und im Endeffekt, wir sind an einem Punkt angelangt, global und als Gesellschaft gesehen, was wirklich ganz, ganz tief in den Abgrund runtergeht. Und gerade in solchen Momenten ist wirklich dazu auf, und bitte, das Standing Together ist eine ganz wichtige Initiative, weil sie uns eins zeigen, in den dunkelsten Momenten ist es so, so wichtig, dass wir als Menschen menschlich bleiben und zueinander stehen beginnen. Wenn wir Hass und Vergeltung und Rache nachgeben, das ist ein Loch, da wollen wir nicht reinfliegen. Und es geht um wirklich, wirklich viel für uns alle. Das mag zwar weit weg sein, aber die Menschlichkeit muss da bleiben. Und es braucht Menschen, dass man zusammensteht in den schlimmsten Zeiten und dass man sagt, es gibt uns auch noch, ja. Es gibt eine andere Antwort darauf. Das ist ganz, ganz wichtig.
Danke. Wir werden jetzt... Der Abend ist jetzt schon sehr fortgeschritten. Ich werde jetzt also eine letzte Publikumsrunde machen und dann gibt es noch eine Schlussrunde am Podium. Und danach können wir im kleinen Rahmen weiter diskutieren. Also wer noch was sagen will, möge sich jetzt melden. Hier ist eine Wortmeldung. Und in der Mitte und ganz hinten.
Guten Abend, Attila Dinscher, mein Name. Ich weiß gar nicht, ob ich als Austro-Türk, der islamisch angehaucht ist, überhaupt Stellung nehmen darf, ohne Aber vielleicht fange ich so an, wie Jörno gesagt hat, ich bin kein Antisemit und Hamas ist eine Terrororganisation und ich bin gegen Gewalt und Terror. So, das da habe ich jetzt gesagt. Es ist schon bedenklich, ich möchte mich gar nicht, da schätze ich Hanno sehr, geschichtlich auch hat er angerissen, wer von wo gekommen wurde, rausgerissen wurde und zurückzureißen ist schwierig. Und eben als Austro-Türke für viele immer noch Migrant der x-ten Generation und Dauermigrante, der Migrierende, also hoffentlich der weiterzieht, also nicht Immigrant, der Migrant in Österreich sind wir Migrant, die Ziehenden. Aber ich möchte schon eins sagen, was Österreich, ich als Wahlösterreicher seit 30 Jahren erlebt habe, ist, dass unsere Politiker, der glaube ich, der uns ganz gesagt hat, sinngemäß, wir stehen aufgrund der historischen Verantwortung, was wir Israel angetan haben, ohne Wenn und Aber hinter Israel. Und so ähnlich hat es sinngemäß auch Deutschland gesagt. Ich bin erst seit 30 Jahren, 45 Jahren hier und erst seit 30 Jahren Wahlösterreicher. Ich möchte mich nicht für die Vergangenheit Österreichs verantworten müssen. Ich möchte sagen dürfen, dass das ein Terrorakt war, 7. Oktober und Menschen ermordet wurden, ohne Wenn und Aber. Aber zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt auch, und zwar 10-mal mehr und 20-mal mehr, morden, und das ist es. Ja, man kann jetzt nicht sagen, Krieg, ich höre immer Krieg und so weiter. Für mich ist das ein Gemetzel. 9-11 von Amerika hat gesagt, wir müssen da etwas machen, politisch, also bombardieren wir Irak. 1 Million Tote, 1 Million Tote, fast so viel wie in Wien, ja. Und die Weltgemeinschaft hat das nicht mehr weiter diskutiert. Irgendwann kam, Entschuldigung, da gab es gar keine Massenvernichtung, sondern es war falsches Land. Jetzt haben wir 7. Oktober, 9-11 von Israel, wurde es glaube ich auch so mal genannt, und gesagt hat, Zwei-Staaten-Lösung wird es nicht geben und wir werden weitermachen müssen. Es ist ein Racheakt an 26.000 Zivilisten. Vielleicht waren darunter 500 Hamas-Radikale oder 1500. Wir spekulieren nur und versuchen in Europa, laut meinem gewählten, nicht von mir, aber gewählten Minister oder Kanzler, wir werden ohne Wenn und Aber hinter Israel stehen, aufgrund unserer historischen Verantwortung. Das nimmt uns die ganze Legitimation, überhaupt mitzudiskutieren, wie viel Leid da unten passiert, was es heißt, kein Wasser zu haben, was es heißt, 4 Kinder zu begraben und die Eltern ohne Spital, mit einem Tuch, rausgerissenen Hemdtuch, die Wunden zu verdecken. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, ja, das sind die Guten, das müssen die Bösen sein. Und ich muss das Recht haben können, zu sagen, in einem demokratischen oder ich glaubte, einem demokratischen Land, sagen, ich habe 0,0 Probleme mit Juden, im Gegenteil, großen Respekt. Aber Israel liegt hier falsch. Hamas 2019 noch Freund, mitgefördert von Israel, jetzt eine Terrororganisation. Vielleicht, wie Fiona sagt, in 5 Jahren wieder ein Partner, wo man am Tisch sitzt oder 5 Monaten. Und wo ist die Grenze für Israel? Das wäre vielleicht eine dumm rhetorische Frage. Hat man mit 30.000 Toten dann genug und sagt, jetzt stoppen wir und sagt dann Europa, jetzt aber Israel, jetzt hast du dich genug gerecht, 30.000, gibt es da eine Grenze, wo wir als Europäer oder UN oder was auch immer sagen können, jetzt ist Schluss, danke.
Ich glaube, die Message ist angekommen, danke. Jetzt gibt es da in der Mitte noch eine Wortmeldung und dann ganz hinten links.
Dietmar Blank, hallo. Passt jetzt vielleicht gerade da darauf nicht als Antwort, sondern als Gedanke. Am 7. Oktober, so schrecklich die Bilder jetzt sind, keine Antwort oder Reaktion zu erwarten, ist, glaube ich, schon nicht ernsthaft. Und das Zweite, für jede zukünftige Lösung müsste man ja auch die mitbedenken, die keine Lösung wollen im weiteren Rat. Also ich meine da jetzt speziell den Iran, der das alles befeuert und beliefert. Nicht nur die Hamas, auch Jemen, auch Russland. Also ohne den Iran, ich sage jetzt einmal, in die Schranken zu weisen, wird das nie was.
Danke. Und ganz hinten gab es noch eine Wortmeldung.
Okay. Hallo, mein Name ist Konstantin. Und ich würde gerne nochmal eine Frage in die Runde werfen, die vorhin schon aufgekommen ist. Und zwar, welche Art von Widerstand ist quasi jetzt noch legitim oder welche Art von Widerstand müssen wir wählen, um was zu verändern? Denn ich als junger Mensch bin bisher immer wieder an den Punkt gekommen, auch in meinem Engagement jetzt als zum Beispiel Schulsprecher oder bei meinem Engagement bei Fridays for Future, dass ich gemerkt habe, dass jede Form auch von friedlichem Widerstand irgendwie nichts bezweckt hat. Und das ist, glaube ich, eine Hilflosigkeit, die so viele Menschen haben. Und das ist auch der Grund, warum es dann so viel Polarisierung gibt und alles, weil niemand mehr so richtig eine eigene Meinung bilden kann und das Gefühl hat auch, dass seine Meinung irgendwie nicht an Wert hat. Und deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig die Frage, welche Art von Widerstand haben wir eigentlich noch und welche bezweckt auch wirklich eine Veränderung?